Ich habe eine Predigt mitgebracht und beginne mit einem Zitat von Benjamin Franklin. Er hat gesagt, Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt. Puh, ganz schön steile These, ja? Ein christliches Seminar übers Bierbrauen und jetzt auch noch hier der Gottesdienst, die Predigt. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Manche schütteln vielleicht innerlich den Kopf und denken, was soll das werden? Zu Recht. Andere sind vielleicht neugierig oder gespannt und vielleicht gibt es auch einen Teil, die sagen, da freue ich mich drauf, finde ich gut. Eine Predigt übers Bier, ganz ehrlich, für mich ist es auch nicht so einfach. Ich trinke nämlich keins. Es schmeckt mir gar nicht. Wir werden sehen. Aber, Bier ist biblisch. Das gefällt mir. Erstens, Bier kommt in der Bibel vor und es hat auch eine sehr lange Geschichte. Und zweitens, das Bier erklärt uns die Bibel und hilft uns, geistliche Zusammenhänge zu verstehen. Darauf will ich mich konzentrieren, auf diese beiden Punkte. Erstens, Bier ist biblisch. Das Bier ist uralt. Das haben die Leute schon vor Jahrtausenden getrunken. In Ägypten, in Mesopotamien, in Babylon, in Assur, auch in Israel. Also in der ganzen Region. Auch in der Bibel wird das Bier erwähnt. Nicht ganz so oft wie der Wein. Der Wein war in Israel noch wichtiger. Aber trotzdem, es gibt ein hebräisches Wort für das Bier, Shecha. Das wurde oft in vielen Übersetzungen mit starkem Getränk übersetzt. Aber eigentlich ist damit Bier gemeint. Die neue Luther-Übersetzung hat auch jetzt das Bier wieder drin. Das Wort unseres Herrn warnt uns an vielen Stellen vor übermäßigem Gebrauch. Trinken von Bier oder Wein. Zum Beispiel Sprüche 20, Vers 1. Der Wein macht lose Leute und starkes Getränk. Bier macht wild und dumm. Wer dazu Lust hat, der wird niemals klug. Es gibt noch viele andere Stellen, aber ich denke, die Richtung ist klar. Das Seminar war unter dem Motto Maß halten und das würde ich auch sagen. Ich trinke selber nicht, aber wer mag, der kann das ja machen. Im Maß, im Selbstkontrolle und Verantwortung nach Paulus 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Das ist für mich ein gutes Motto, nicht nur beim Bier trinken, aber wenn du merkst, ja, das kann ich schon noch mit Jesus verbinden, das führt mich zu ihm hin oder das hilft mir zu genießen, dann ist das okay. In der Bibel werden auch positive Aspekte vom Biertrinken erwähnt, zum Beispiel Sprüche 31, 6. Gebt das Starkgetränk, gebt das Bier denen, die umfallen, also die ziemlich schwach auf den Beinen sind. Gebt starkes Getränk, gebt das Bier denen, die umfallen. Bier kann also auch ein Mittel für Linderung sein. Und noch mehr. Richtig krass, habe ich auch nie gelesen. Viertes Buch Mose, wir sind am Sinai. Gott hat sein Volk Israel sogar angewiesen, ihm Shecha, also Bier, als Opfer darzubringen. Lest es mal nach, Numeri 28, da zählt das Bier zu den täglichen Opfergaben. Wieder was gelernt. Die Hebräer stellten dieses breiartige Getränk her, indem sie Gerstenbrote in Wasser einweichten. Prediger 11, 1 steht das zum Beispiel. Das Bier war früher, wir müssen uns das ein bisschen vorstellen, die Seminarleute, die wissen schon ein bisschen Bescheid, aber ich will uns alle ein bisschen hineinnehmen. Das Bier war früher nicht so stark wie heute vom Alkoholgehalt, es war mehr flüssiges Brot. Und es war bis ins hohe Mittelalter Teil der täglichen Ernährung. Man hat einfach von jung bis alt alle Bier getrunken, gegessen. Da das Brauwasser gekocht war, war das Bier trinkbarer und meistens gesundheitlich ungefährlicher als das oft verschmutzte und verkeimte Wasser. So konnte Luther auch sagen, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Und es hat damals jeder Bier gebraut. Also heute sind es ja meistens die Männer, die so ein bisschen rumwerken und rumspielen, die Hobbybrauer. Früher war das vor allem die Frau. Das war neben Kochen und Backen hat man halt das Bier gemacht. Ja. Die christliche Tradition in den Klöstern ist berühmt und berüchtigt bis heute, Franziskaner und Klosterbräu und wie sie alle heißen. Also die Klöster, die Mönche, das waren richtige Braukünstler. Und wir kennen auch noch den Spruch Hopfen und Malz, Gott erhalts. Und das hat den Hintergrund, dass damals es noch nicht so selbstverständlich war, dass ein Bier wirklich gelang immer. Daniel sagt immer heute, das Bier gelingt eigentlich immer, wenn man sich an ein paar Regeln hält. Es war damals nicht so, weil man wusste noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Deswegen hat ein Bier wirklich am Ende geschmeckt, dann war man Gott wirklich dankbar. Und wenn es nicht geschmeckt hat, dann hat man gesagt, hier ist Hopfen und Malz verloren. Ist auch sprichwörtlich geworden. Ne? Wichtig fürs Gelingen wurde dann das Reinheitsgebot 1516, wahrscheinlich das älteste Gebot oder Gesetz für Lebensmittel, wo dann die Lebensmittel festgelegt wurden, was da rein darf und was nicht. Gerste, Hopfen, Wasser. Manche werden denken, wo ist die Hefe? Richtig, die fehlt da. Man wusste das damals mit der Hefe noch nicht so richtig. Es gibt überall Hefe, habe ich mir sagen lassen. Deswegen gärt das dann automatisch irgendwann. Man hat nur gemerkt, dass neben Bäckereien das Bier irgendwie besser wurde, weil da halt mehr Hefe war. Also total spannend. Damit haben wir uns dieses Wochenende beschäftigt, neben der Theorie und Praxis auch immer wieder auf uns, auf unseren Glauben, auf unser Mannsein übertragen. Wir haben zum Beispiel überlegt, am Anfang muss ich ein Rezept haben und es gibt ein genaues Rezept, was, wie, wann, wo rein muss. Und wenn ich das am Anfang mache, ist es viel besser als am Ende. Also ich muss am Anfang wissen, wo ich hin will. Und so ist es auch in unserem Leben. Es ist gut zu wissen, wo will ich am Ende hin. Das macht mich nämlich klug. Dann weiß ich nämlich, aha, viele Dinge sind gar nicht so wichtig, wenn ich mal in die Ewigkeit will. Wir haben das Malz geschrotet und wir haben uns damit beschäftigt, wie ist es mit unserem harten Männerherzen. Es muss auch manchmal aufbrechen, dass es echt wird und ehrlich und weich. Wir haben die Maische, also das Malz und das Wasser erhitzt, sodass aus der Stärke Zucker wird. Und da mussten wir lange warten. Oh, das fiel uns schwer. Und manche wurden ungeduldig. Es fällt uns auch im Leben oft schwer zu warten. Dann musste diese Pampe natürlich auch ein bisschen gefiltert werden. Das ist also eine Suppe, wo man denkt, was soll daraus werden? Ja? Auch unser Herz muss immer wieder mal gefiltert, geläutert, gereinigt werden. Das von der Aggression hat schon jemand, Thorsten war es in der ersten Stunde, gesagt, ja, das muss dann alles aggressiv rollen, kochen, wenn der Hopfen zugesetzt wird. Und auch wir Männer dürfen eine positive, gewaltfreie, zielgerichtete Aggression haben wie Jesus. Dann wird die Hefe zugesetzt, wo Zucker sich in Alkohol und Kohlensäure verwandelt, umgesetzt wird. Und dann muss das Bier wieder lange warten und reifen. Ich finde das total genial, wie aus diesen natürlichen Schöpfungszutaten, die Gott uns in der Natur und der Schöpfung gegeben hat, wie da sowas entsteht. Also es ist manchmal wirklich unglaublich, wenn du mittendrin bist und denkst, was soll daraus entstehen? Ist total genial und für mich echt ein Wunder. Und wie gesagt, das schon seit vielen tausend Jahren. Jesus hat ja viele Gleichnisse gehalten und er hat da oft Alltagsdinge verwendet. Und ich bin davon überzeugt, Jesus würde heute auch immer mal wieder übers Bier predigen. Warum? Weil das kennen alle. Das ist alltagstauglich, alltagstauglich verständlich und ich würde auch sagen, für Nichtchristen missionarisch anschlussfähig. Wir wollen also jetzt im zweiten, im Hauptteil der Predigt uns mal genau anschauen, diese vier genialen Zutaten Gottes und sie gleichnishaft übertragen auf unser Leben, auf unseren Glauben, auf Gott selbst. Vier Stück, wir können dankbar sein, dass Bier nicht mehr Zutaten hat. Oder? Also wenn man heute auf Zutatenlisten guckt und 30 Sachen hat, da hat man jetzt zu tun. Ne? Stefan hat mir ordentlich Zeit für die Predigt gegeben, aber vier Zutaten langen uns eindeutig zu. Wir beginnen heute beim Malz. Malz, weiß gar nicht, ob das jeder weiß, was es ist. Das ist kurz gekeimtes und wieder getrocknetes Getreide. Schon das ist eigentlich genial. Das sind die Körner, die werden kurz so ein bisschen eingeweicht und dann fängt es an zu keimen und da werden Enzyme frei und hast du nicht gesehen. Total genial, dieser Transformations-Veränderungsprozess. Durch diese Keimung wird aus dem Gersten Getreide, Malz, und es werden wichtige Enzyme und Zucker freigesetzt, die wir dann später brauchen. Also da ist so ein kleiner, verborgener Veränderungsprozess. Da habe ich natürlich sofort gedacht, ja, Jesus ist es auch, der bei uns diesen Veränderungsprozess im Herzen vorantreibt und will, dass unser Herz verwandelt und erneuert wird. Denn dieses Malz, es ist, würde ich sagen, die Grundlage, das Fundament für das Bier. Das kann man doch so sagen. Ja? Das macht es auch irgendwie aus. Klar, Farbe, Geschmack. Genauso wie das Malz die Grundlage, das Fundament für das Bier ist, so ist unser Herr Jesus Christus die Grundlage und das Fundament für unser ganzes Leben, für unseren Glauben, ja für die ganze Welt. Er ist quasi unser Lebensmalz, unser Lebensbrot. Er enthält alle Nährstoffe und gibt uns Stärke. Jesus, unser Fundament und Nährstoffquelle, darauf will ich genauer eingehen. Im Vaterunser beten wir das so ähnlich, ja? Unser tägliches Bier, nein, unser tägliches Malz, auch nicht ganz unser tägliches Brot, gib uns heute. Aber wenn man wirklich da reinschaut in das griechische Wort, da steht eigentlich ein ganz besonderes Wort. Es gibt sonst, wenn ich mich richtig erinnere, nirgends im ganzen Neuen Testament, da gibt es ein Wort, das heißt so ein bisschen diese Alltagsnotwendigkeiten. Das ist damit mit Brot gemeint, und da ist es mit dem Bier gar nicht so falsch, weil früher war das Brot eher so alltagsnotwendiges Nahrungsmittel, ja? Also gib uns dieses Alltagsnotwendige, was wir brauchen. Es geht also mehr als nur um die Brotscheibe oder um die Semmel zum Frühstück. Es geht um das, was wir zum Leben wirklich brauchen. Der Mensch lebt ja nicht allein vom Brot. Was macht dich eigentlich satt? Und was gibt dir eigentlich Kraft? Und zwar im Leben und auch im Sterben. Wichtige Fragen. Was macht mich satt im Leben? Womit fülle ich mich eigentlich? Nicht nur zum Frühstück, sondern auch so die ganze Zeit zwischendurch. Wir haben ja einen Haufen Einflüsse, einen Haufen Dinge, die wir auch essen, indem wir sie anschauen, indem wir sie anhören. Was stopfe ich so alles in mich hinein und warum eigentlich? Welche Videos und welche Dinge kaufe ich mir und ziehe ich mir so alles rein? Womit fülle ich mich eigentlich in meiner ganzen Lebenszeit? Wir haben ja alle keine Zeit, und doch schenkt uns der Herr 24 Stunden jeden Tag. Ist ein Geschenk. Ich habe keine Zeit? Das stimmt eigentlich nie. Du hast immer Zeit. Die Frage ist, für was? Eine Zeitfrage ist eigentlich immer eine Prioritätsfrage. Für das, was dir wirklich wichtig ist, hast du nämlich immer Zeit. Und die Frage weiter, was stillt eigentlich deinen Lebenshunger? Und die meisten von uns sind Christen und schon ziemlich lange unterwegs, wie ich euch so wahrnehme. Wir würden alle sagen, Jesus ist mein Lebensbrot und Jesus stillt meinen Alltag und so weiter. Und ich will uns aber mal hinterfragen, ist das wirklich so? Esse ich ihn? Nehme ich ihn in mir auf? Vertraue ich ihm? Und was ist mit den ganzen anderen Sachen, die ich auch noch so aufnehme? Wozu brauche ich die denn dann? Ich lade dich, ich lade auch mich neu ein. Lass dich nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag neu stärken und tatsächlich versorgen, allein von Jesus. Im Gebet und in seinem Wort und in der Gemeinschaft und in all den Dingen. Denn Jesus ist dein echter Kumpel, dein echter Kumpane. Und Kumpane heißt nichts anderes als der, mit dem du das Brot teilst. Kumpane, auch wieder Latein. Gar nicht so schlecht. Ein Kumpane, ein Kumpel, ein Freund ist der, mit dem ich das Brot teile. Jesus ist der beste Freund. Geboren in Bethlehem, im Haus des Brotes, wörtlich, zieht er später umher und predigt. Und er setzt sich ganz gern an den Tisch und teilt mit allen das Brot, auch mit denen, die man nicht so gern hat. Er sammelt die Menschen und hat Essen. 5 Brote, 2 Fische, ihr kennt das. Speisung der 5000 und so weiter. Interessant ist, Jesus sagt einen Tag später nach der Speisung, nach der großen, in Johannes 6, wisst ihr was? Ich bin das lebendige Brot. Muss ich immer staunen, muss mir immer vorstellen, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann sage ich meistens, ich bin Jonas, oder sage ich, ich war Pfarrer, oder ich bin jetzt bei der OEC, oder ich bin Papa, oder ich habe noch nie gesagt, ich bin das Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin nicht das Baguette oder die Torte, ich bin das Brot des Lebens. das, was jeden Tag satt macht. Jeden Tag Torte geht nicht, aber Brot geht. Das stärkt jeden Tag. Mit diesem betonten Ich Bin macht Jesus deutlich, ich bin der Sohn Gottes, der wahre Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Name, Ich Bin, das ist der, der sich Mose im Dornbusch offenbart hat. Ich bin der Ich Bin, ihr kennt es. Und Jesus, wenn er jetzt sagt, ich bin das Brot, dann schließt er sich da an und sagt, genau der bin ich. Da gehöre ich dazu. Und einige Zeit später, da sitzt Jesus mit seinen Freunden im Obergemach und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Brot für euch gegeben. Wir feiern Abendmahl und ich finde wunderbar, dass ihr immer Abendmahl feiert. Abendmahl ist so wunderbar, eine Stärkung, eine Wegzehrung, eine Vergewisserung. Ja, ich esse Jesus, ich nehme ihn auf, ich stärke mich tatsächlich von ihm, er ist meine Lebenskraft. Sein Tod, seine Auferstehung, das Brot der hungernden Menschheit, er das Malz, das mich echt satt macht. Jesus sagt dir zu, ich bin dein Brot, ich bin dein Malz. Wenn du mir vertraust, schenke ich dir das ewige Leben in Fülle schon jetzt. Das macht satt, das genügt. All das andere kann ich eigentlich weglassen. Und ich schließe diesen Abschnitt über das Malz mit einem Zitat von Corrie ten Boom, die sagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Steht bei uns in der Küche. Ist gut, ne? Finde ich auch gut. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Daran soll uns das Malz immer wieder erinnern. Also beim nächsten Mal Bier trinken. Das Malz. Jesus ist das Lebensmalz, dein Lebensbrot. Das ist die erste Zutat. Wir haben aber noch mehr. Wenn du nur Malz hast, dann wird es ein bisschen trocken. Was brauchen wir noch? Das Bier besteht zu ungefähr 90, 93, 95% aus Wasser. Manche sagen, es ist die Leinwand des Bieres. Klar, Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gibt verschiedene Härten und so weiter, keine Ahnung. Und es gibt auch viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Wir haben am Anfang tolle Lieder gesungen, wo auch das Wasser vorkam. Klar, Jesus stillt unseren Durst. Das große Meer, die Unendlichkeit. Wenn du an der Ostsee stehst, da denkst du immer, wow, wie groß ist das, wie groß ist Gott. Also hier bei dem Wasser, da habe ich gedacht, könnte ich eine Predigtreihe machen, um das irgendwie zu übertragen. Ich habe mich auf einen anderen Punkt heute fokussiert. Und zwar habe ich mich erinnert, ich habe hier 2006 bis 2013 studiert in Leipzig. Wir haben die meiste Zeit in Lindenau gewohnt. Und ich habe eine Hausarbeit, Theologie geschrieben über die Taufe bei Bonhoeffer. Und ich habe noch einen Titel gesucht. Einen Titel für die Arbeit. Und ich bin eines Tages dann mit der Straßenbahn gefahren, im Lindenauer Platz da, und sehe ein Werbeplakat an so einer Litfaßsäule. Und da war eine Werbung für ein MDR-Konzert. Da hieß es so, Auftakt. Und Takt war groß geschrieben, aber so zusammen Auf und dann Takt. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Und da war es für mich völlig klar. Das T steht ja in der Mitte, aber es ist groß geschrieben, also muss das T eigentlich vorne ran. Wenn ich von Auftakt das T, was groß geschrieben ist, aus der Mitte nach vorne nehme, dann habe ich den Taufakt. Und das war mein Titel, Taufakt als Auftakt. So heißt meine Arbeit und das fand ich, klingt gut, sieht gut aus und vor allem, es macht auch Sinn. Es macht auch Sinn. Die Taufe ist ein wunderbarer Teil, ein Bestandteil im Prozess des Christwerdens. Ich will halt gar nicht streiten über Kindertaufe, Erwachsenentaufe. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich bin da ziemlich flexibel. Ich finde die Taufe an sich einfach wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir darüber streiten, ist, dass wir die Taufe hochhalten und ja, mit ihr und aus ihr leben. Taufakt als Auftakt. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden tollen Wörtern, wie ich finde, das T als Zeichen des Kreuzes. Ursprünglich war wahrscheinlich das Jesuskreuz auch so ein Taukreuz, wo quasi der Balken oben fehlte, also nur so ein T, Taukreuz war. Das T verschiebt sich von vorn in die Mitte des Wortes. Taufakt als Auftakt. Ihr habt das vor Augen, ne? Ich hätte das auch mitbringen können, aber ich weiß, ihr kriegt das hin. Für mich bedeutet das, in der Taufe und durch die Taufe rückt das Kreuzesgeschehen von außen, von vorne, von weit weg, von vor 2000 Jahren. Es rückt durch die Taufe in die Mitte meines Lebens, in die Mitte meines Herzens. Das Kreuz ist die Mitte meines Lebens. Er ist die Mitte. Es wird für mich wichtig und relevant, was Jesus getan hat. Die Taufe ist quasi eine Aneignung, eine Teilhabe, ein Wirksamwerden dessen, was Jesus für alle Menschen gemacht hat. Und in der Taufe wird konkret, das gilt jetzt dir. So wie das Wasser oft ziemlich selbstverständlich ist und irgendwie immer da, so ist auch die Taufe irgendwie ziemlich selbstverständlich. Aber welche Bedeutung hat die Taufe in meinem Leben? Nicht nur irgendwie rundherum um die Taufe, sondern manche von uns sind ja schon Jahrzehnte getauft. Welche Bedeutung hat heute noch die Taufe? Ich sage immer, die Taufe wird ja nicht schlecht, die verschimmelt ja nicht oder so, ja? Die Taufe hat eine Kraft für dein Leben, die bleibt. Die Taufe macht Jesus in deinem Leben groß. Alles, was ich gerade beim Malz gesagt habe, alles, was Jesus gemacht hat, das gilt dir. Und für mich ist es dann auch oft ein Anker der Gewissheit, ein Sichtbarwerden vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In Zweifel oder Anfechtung, hey, ich bin getauft. Jesus Christus hat sich mit mir verbunden. Wir haben einen Bund, wie in einer Ehe, wir gehören zusammen. Wir lieben uns. Und da muss ich nicht jeden Tag neu gucken, ah, gehöre ich zu Jesus? Ja, ich gehöre zu Jesus, denn ich bin mit ihm verbunden. Und dann darf ich diese Beziehung auch leben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich aus Römer 6. Eines vielleicht der schönsten Abschnitte über die Taufe. Wir haben ja leider nicht so einen ganz umfassenden Abschnitt, wo alles genau über die Taufe erklärt wird. Das kommt ja auch manchmal so nebenbei. Aber in Römer 6, da wird 9-mal in 6 Versen gesagt, in bzw. mit Jesus Christus. Ich lese daraus, wenn wir getauft sind, dann sind wir in Jesu Tod hineingetauft. So heißt es dort in Römer 6, 2 bis 3, glaube ich, 4. Wir getauften Christen sind in Jesu Tod hineingetauft. Das heißt, wir sind verbunden mit diesem Geschehen damals. So wie ich in seinen Tod hineingetauft bin, so werde ich auch mit ihm auferstehen. Merkt ihr das? Wir sind ganz eng verbunden. Das ist meine Auslegung heute zum Wasser. Das Kreuz kommt in die Mitte deines Lebens. Es gilt dir persönlich ein Anker der Gewissheit. Frag dich mal, überleg mal, was bedeutet dir die Taufe, was bedeutet dir dieser Anker der Gewissheit? Kannst du etwas anfangen mit diesem so Selbstverständlichen? Das war das Zweite. Jetzt haben wir das Grünzeug. Das ist der Hopfen. Hopfen, total interessant, wächst in Deutschland nur in ein paar Gebieten, in Franken vor allem, wächst total schnell. Und der Hopfen ist total wichtig für das Bier. Er gibt nämlich dem Bier seinen typischen Geschmack, das Aroma, die Würze, diese Bitterkeit auch, das Herbe. Aber nicht nur das. Ich habe auch neu gelernt, dass der Hopfen auch dem Bier die Stabilität gibt. Was immer das dann auch genau heißt, ob das nun Konservierungsmittel ist oder irgendwie, ne? So, Stabilität klingt gut, ne? Professionell, und sagt man so. Es gibt dem Bier Stabilität. Ja. Ja, wie kann man das auf unser Leben, auf unseren Glauben beziehen? Auch wir Christen machen im Leben nicht nur schöne, einfache, leichte, süße Erfahrungen, sondern immer wieder auch bittere, herbe. Wie gesagt, wir haben gestern Abend Bier verkostet. Ich habe immer Daniel gesagt, bitte nur einen ganz kleinen Schluck. So, das Bittere ist nicht so meins. Ich möchte auch in meinem Leben nicht so viel bittere Erfahrungen machen. Wer will das schon? Manche mögen das beim Bier, aber im Leben, glaube ich, mag es fast keiner. Krankheiten, Zerbruch von Beziehungen, Streit und all diese Dinge, Enttäuschungen, Leiderfahrung, all diese Dinge, diese Anfechtungen, ihr kennt das. Früher oder später muss jeder, auch jeder Christ, sich damit auseinandersetzen, würde ich sagen. Und ich habe hier mal auf Psalm 23 geschaut, wo es heißt, ob ich schon wanderte im finsteren Tal. wir werden nicht immer am finsteren Tal vorbeigeführt von Gott. Es gibt Zeiten in unserem Leben, es gibt Zeiten, wo wir geheilt werden und wo es vorbeigeht, ja? Wir glauben daran, wir dürfen darum bitten. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott es zulässt oder sogar aktiv macht, dass er uns durch das finstere Tal hineinführt. Er erspart es uns nicht. Eine kleine Geschichte, da ist so ähnlich wie hier, aber es war mehr wie so ein, ich weiß gar nicht, was es war, aber es war eine Veranstaltung und da war ein toller Künstler, ein toller Schauspieler, der konnte viel besser reden als ich und als viele andere und er hat den Psalm 23 ja richtig schauspielerisch trainiert. Jedes Wort, perfekte Betonung, perfektes Timing und wie man das so macht und hat es nun vorgetragen vor einem Publikum. Und das Publikum war begeistert. Es gab großen Applaus. Der Psalm 23 wurde noch nie so rezitiert. Und die Leute waren so begeistert, sie wollten es nochmal hören, Zugabe. Und er hat es nochmal gemacht. Die Leute waren aus dem Häuschen. Und dann kommt eine ältere Dame, ein bisschen gekrümmt, so ein bisschen mit Stock, kam vor und hat gesagt, ich kenne das auch. Darf ich mal? Geht sie ans Mikrofon, das ist alles ein bisschen schwierig. Man kann sie kaum verstehen. Aber es wird immer leiser im Saal und immer leiser und als sie fertig ist, passiert erst mal ein paar Minuten gar nichts. Es sind alle berührt von den alten, gebrechlichen Worten dieser alten Dame und irgendwann durchbricht der Schauspieler die Stille und sagt, ich kenne den Psalm über den Hirten, sie kennt den Hirten. Und das ist der entscheidende Unterschied im Leben und auch im Leid. Es gibt Erfahrungen, dass wir herbe, bittere Erfahrungen machen. Warum auch immer, manchmal verstehen wir es nicht. Und ich sage immer, das Entscheidende im Leben ist nicht Hauptsache gesund. Was für ein Käse. Die Hauptsache ist, dass ich nie alleine bin, sondern dass er, der Hirte, immer an meiner Seite ist. Interessant, habt ihr schon mal gesehen, im Psalm 23 geht es die ganze Zeit, der Herr ist mein Hirte, er, dritte Person. Wann wechselt es zur zweiten Person? Genau im finsteren Tal. Aber du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das finde ich so wunderbar, dass im finsteren Tal ist die Nähe Gottes vom Wissen ins Herz gerutscht. Dort hast du es erfahren, dort musst du es erfahren, weil dort zählt es, dort kommt es drauf an. Wenn es richtig schwer ist, habe ich einen, der mich hält? Habe ich einen, der mich tröstet? Habe ich einen, der mit mir geht? Das zeigt für mich der Hopfen. Bittere Erfahrungen. Ein Bibelvers dazu aus Römer 5, Vers 3 und 4. Wir wissen aber, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oft ist es so, dass wir dasselbe erst im Nachhinein auch erfahren und wahrnehmen. Du kannst nicht im Leid sagen, ach, das ist gut, dass ich gerade Leid erlebe oder diese schwere Erfahrung. Das ist richtig gut, weil dann kann mir Gott jetzt irgendwie helfen. Meistens erlebe ich das erst im Nachhinein, dass ich sage, ja, es war so schwer, aber ich wurde getröstet, ich habe Gottes Nähe erfahren. Und es ist auch immer gut, wenn ich das anderen nicht so vor den Kopf haue und sage, ach, dir geht's gerade schlecht, das ist gut für dich, Gott wird dir helfen. Das dient dir zum Besten, ne? Römer 8, 28, das ist so ein Holzhammer-Vers. Immer nur den anderen selber erfahren lassen, dass das so ist und für ihn beten. Wie der Hopfen können solche schweren Erfahrungen auch besondere Erfahrungen der Gottesnähe werden, die uns dann den Glauben konservieren, bewahren und stabilisieren wie der Hopfen. Und das dauert manchmal. Und das dauert manchmal. Und wir brauchen oft Geduld. Und auch beim Brauen brauchst du oft Geduld. Das Bier ist jetzt noch lange nicht fertig. Wenn Stefan heute Abend denkt, ich habe Lust auf ein Bier und in den Keller geht, das wird noch nicht gut schmecken. Ja? Wir müssen noch ein bisschen warten. Es ist für unser Glauben sehr wichtig, Beharrlichkeit und Beständigkeit einzuüben. Nicht nur im Sonnenschein, sondern gerade in diesen stürmischen Zeiten. Es gibt da ein wunderbares Enzym, was es nicht für das Bier braucht, aber für unser Herz. Treuseein. Treuseein. Wenn man das ein bisschen anders betont, heißt es treu sein. Aber da kann man sich es besser merken. Treuseein. Das ist ein ganz wichtiges Enzym für unser Leben. Dass wir dieses Bleiben, dieses beständig und beharrlich Bleiben im Blick haben. Das ist ein Wort, was wir im Neuen Testament immer wieder lesen. Apostelgeschichte 2,42 zum Beispiel, ist einer der bekanntesten Verse. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet und noch irgendwas. Ja, ihr kennt das. Ist ganz wichtig für die Urgemeinde, ist ganz wichtig für jede Gemeinde, ja, diese 4 Bs oder 4 Gs. Ne? Aber dieses Bleiben, sie blieben aber beständig, das ist vielleicht sogar der Schlüssel. Oder Johannes 15, kennt ihr auch, der Weinstock, ist mein Taufspruch. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt. Es geht nicht darum, dass du mal kurz Jesus kennenlernst und Höhenflug und tralala. Es geht um das Bleiben. Das ist nicht so populär heutzutage, weil da sieht man nicht sofort Ergebnisse. Wir sind ja in so einer Jetzt-Sofort-Gesellschaft. Ich bin jetzt neu in der OJC, relativ neu. Wir hatten eine erste Kommunitätswoche, wo mich beeindruckt hat. Bei den Bibelarbeiten hatten alle, aber auch wirklich alle, sogar jeder Mann, sein Tagebuch dabei, sein Notizbuch. Habe ich noch nie erlebt. Ich finde toll, also die Quote hier bei euch ist ziemlich hoch. In vielen Gemeinden hat ja niemand was dabei, um sich was aufzuschreiben. Ich weiß nicht, wie machen die das alle? Ich vergesse auch alles so schnell. Ja, wir haben für alles To-Do-Listen. Ich muss noch das reparieren und muss mich noch darum kümmern. Ich habe wenig Leute kennengelernt, die To-Do-Listen haben für ihr geistiges Leben. Die sagen, daran muss ich arbeiten, da will ich nochmal dranbleiben. Mir geht es aber so, ich vergesse die Sachen doch alle wieder, auch gerade die geistlichen Sachen oder die ich in der Predigt höre oder in einem Seminar. Ich muss mir das aufschreiben. Wir müssen dranbleiben, beharrlich dranbleiben. Stabilität, daran erinnert uns der Hopfen, an das Herbe. Jesus ist bei dir, auch im finsteren Tal, und bleib dran, bleib beständig. Treuseein. Könnten wir mal ins Bier reinmachen, ja? Wir haben noch eins. Die Hefe ist so spannend. Ich habe wirklich wenig Ahnung, aber ich weiß nicht, wie viele Millionen von kleinen Mikroorganismen hier drin sind, in dieser kleinen Tüte. Ohne Hefe keine Gärung, ohne Gärung kein Bier. Ist so. Wird nicht schmecken, passiert nicht viel. Die Hefe ist ein lebendiger Organismus, sind kleine Viecher. Ich sage jetzt nicht, was sie machen, doch die fressen den Zucker und pupsen Kohlensäure aus. Ist so. Tut mir leid, das muss ich so sagen. Guten Appetit übrigens. Nein, ganz im Ernst, für mich ist es wieder ein geniales Schöpfungswerk Gottes, wie das so funktioniert. Das ist ja auch beim Brotbacken und so, du hast ja Hefe in verschiedenen Sachen auch, das ist doch genial. Für mich steht heute die Hefe für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt wie die Hefe Veränderung, wirkliche Veränderung und das im Verborgenen und in der Stille. Wir haben den Bibelvers Matthäus 13, das Gleichnis von Jesus. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Es ist so ähnlich und vergleichbar mit Hefe vielleicht. Ich hoffe, ich bin da nicht ganz falsch. Den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Galater 5, 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wir können den Heiligen Geist mit unseren Augen nicht so gut sehen, aber seine Auswirkung ist unverkennbar. Echte Freude, echtes Vertrauen, echter Mut, echte Begeisterung, echte Erneuerung, echtes Feuer, rauszugehen und von Jesus zu zeugen. Vieles mehr, viele Gaben und all das. Johannes 3, 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie der Mensch aus dem Geist geboren wird. Ihr Lieben, und wie die Hefekultur im geschlossenen Raum das Bier zur Reifung bringt, so reift auch unser Glaube, so wirkt auch der Heilige Geist am liebsten in abgeschlossenen Räumen, in der Stille an uns. Die Hefe, die braucht Zeit, die braucht Ruhe im Keller und so. Und auch wir brauchen in unserer so lauten Zeit, wir brauchen wie kaum was anderes Stille. Ich bin nicht nur die OJC insgesamt, ja, da ist Stille ein ganz hoher Wert, aber auch schon vorher als Pfarrer habe ich immer gesagt, ich muss jetzt mal 3 Tage wegfahren. Obwohl ich auch da schon Kinder hatte, meine Frau hat auch gemerkt, der muss mal weg, der Kollege. Der braucht mal wieder. Ja? Und am meisten und am intensivsten habe ich Gottes Reden immer erlebt, wenn nichts anderes war. Wenn ich wirklich mal 3 Tage einfach irgendwo in dem Zimmer war und es war nichts. Den ganzen Tag nichts. Keine Ablenkung. Gar nichts. Vielleicht noch ein Spaziergang im Wald. Aber auch da ist irgendwann nicht mehr viel los. Gott ist nämlich immer da, aber das Problem ist, dass wir oft nicht da sind. Hast du Stille? Ich ermutige dich dazu so sehr. Mal ganz raus aus dem Betrieb. Wenn eine Entscheidung bevorsteht oder wenn du merkst, ich brauche Veränderungen in meinem Leben oder beruflich oder irgendwas, ich mache ganz sehr Mut, nimm mal 2, 3 Tage, das ist hart, ich weiß, aber versuch dich mal rauszunehmen, alleine oder mit Partner oder wie das geht. Die Hefe erinnert uns daran, das Entscheidende wächst und entsteht im Kleinen, im Verborgenen, der Heilige Geist redet und wirkt in der Stille. In der Stille, dort beginnt die echte Reformation. Ihr Lieben, Malz, Wasser, Hopfen, Hefe, diese Zutaten, wenn das zusammenkommt, entsteht ein gutes Bier meistens. Die Zutaten, Jesus Christus als Lebensfundament, die Taufe, dass es für mich konkret wird, das beharrliche Bleiben trotz Anfechtung vertieft und stabilisiert. Der Heilige Geist wirkt an mir und verändert mich in der Stille. Wenn das alles zusammenkommt in einem Christenleben, dann kommt was Gutes raus, früher oder später. Dann wird es ein gutes Bier, dann schmeckt es, dann schmeckt auch mein Leben, dann wächst mein Glaube. Von diesen 4 Dingen, das ist ganz schön viel, sind ziemlich unterschiedliche Punkte. Und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit für jeden von euch, für dich, für die kommende Woche, nimm dir eine Zutat raus, einen Aspekt und betrachte ihn näher. Nimm ihn in den Blick, fokussiere ihn und halte ihn fest. Welche Zutat ist das? Welcher Aspekt soll in deinem Leben wachsen und größer werden? Liebe Brüder und Schwestern, Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt. Ich hoffe, dass jeder nun etwas mit diesem Satz mehr anfangen kann als vorher. Amen.